Und anders als die anderen Briefe, auf denen der Name des Paulus draufsteht, ist es so, dass Paulus die Gemeinde in Rom weder gegründet hat, noch zu dem Zeitpunkt, als er diesen Brief schreibt, in dieser Gemeinde schon mal da gewesen ist. Das heißt also, er schreibt einen Brief an eine Gemeinde, die er gar nicht persönlich kennt, sondern von der er nur über Hörensagen weiß. Deswegen vermuten manche Ausleger, oder ich glaube eigentlich alle Ausleger, dass das der Grund ist, dass in den ersten 13 Kapiteln des Römerbriefes Paulus sehr breit und ausgiebig seine Theologie, seine Sicht des christlichen Glaubens darstellt, damit sozusagen, wenn er nach Rom kommt, die immerhin ja das Zentrum der damaligen Welt war, dass dann die römische Gemeinde genau weiß, wer Paulus ist und ihm persönlich gegenüber positiv gestimmt ist. Und erst ab dem 14. Kapitel merkt man, dass die Themen nicht mehr so grundsätzlich das Christentum betreffen, sondern stärker auf spezifische Fragen eingehen. Und vermutlich war es so, dass Paulus von Leuten gehört hat, wie es in Rom so zugeht. Und deswegen gibt er sozusagen bei den einen oder anderen Punkt, wo er denkt, das ist aber wirklich wichtige Sache, die in einer Gemeinde gut geregelt sein muss, gibt er dann seinen Senf dazu und schreibt auf, wie er die ganze Sache sehen würde. Und ein Problem, was anscheinend in der Gemeinde in Rom war, war, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen in der Gemeinde in Rom gegeben hat, wie man Christsein lebt. Und es war nicht nur so, dass man sozusagen eine schöne plurale Gemeinde war, wo ganz viele Leute unterschiedliche Sachen gedacht haben, sondern eigentlich war es so, dass die Leute sich wohl gegenseitig misstrauisch beäugt haben und gesagt haben, nein, also so wie ich das glaube oder wie wir das glauben, meine Gruppe, mein Hauskreis das glaubt, so ist es eigentlich richtig und wir haben schon starke Bedenken, wie ihr das macht. Und es gab anscheinend wohl Parteien innerhalb der römischen Gemeinde, die also nicht nur eine bestimmte dezidierte Meinung hatten, sondern die über andere Christen gesagt haben, das sind eigentlich keine richtigen Christen. Wart mal ab, wenn das Gericht des Herrn kommt, dann werden wir golden dastehen und die werden brennen. Und zu dieser Situation, dieser gegenseitigen Ablehnung und Verurteilung, dazu schreibt Paulus im 14. Kapitel. Du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. So wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst geben müssen. Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Gebt ihnen auch keinen Grund, Anstoß zu nehmen. Okay, den Text bitte stehen lassen, weil darüber predige ich die ganze Zeit. Super. Und falls ihr dann mit den Gedanken irgendwie abschwindelt, weil euch das ja alles gar nicht betrifft, dann könnt ihr immer noch über den Text meditieren. Ja, man kann sich das gut vorstellen. Rom, die Weltstadt, da wo sich alles traf aus dem Römischen Reich, es ist ganz klar, wenn du durch Rom marschiert bist und da hast du ziemlich lange zu marschieren gehabt, für antike Verhältnisse gigantisch lange zu marschieren, dass du dort auf allen möglichen Kulturen trafst, was auch immer es für unterschiedlichste Kulturen gab. Und anders als heute, wo wir alle langsam McDonaldized sind und alle irgendwie Sneakers tragen und Jeanshosen und Hamburger essen und Döner für ein klassisches deutsches Gericht halten, Pizza schon lange, und in jeder Stadt die gleichen Läden sind, egal wo du hingehst, sind immer die gleichen Ketten, war es damals sicherlich so, dass du in Rom Dinge gesehen hast in bestimmten Stadtteilen, die du als normaler Mensch noch nie gesehen hast. Einfach ein ganz großes Miteinander voll Kulturen. Na gut, zusammengehalten durch die harte römische Hand des Kaisers, aber trotzdem gab es diese unterschiedlichsten Meinungen und Gruppierungen. Und natürlich gab es auch die unterschiedlichsten Religionen und Kulte. Was immer du da auf dem Markt hattest, da sind wir wahrscheinlich hier in Freiburg trotz aller multikulturellen Situationen wahrscheinlich noch ganz schön arm dran, wenn man überlegt, was es damals im Römischen Reich alles für Kulte gegeben haben muss und wie viele Tempel es gab und was für unterschiedliche Dinge da passierten und was für schräge Sachen es da auch gab. Sachen, die in dem einen Kult voll okay waren und in anderem Kult total daneben waren, und das alles sammelte sich in Rom. Und jetzt gab es in dieser Stadt Rom eine christliche Gemeinde Und diese christliche Gemeinde war natürlich genauso bunt zusammengewürfelt wie die Stadt Rom selbst. Das heißt, auch in dieser christlichen Gemeinde gab es Leute, die aus den unterschiedlichsten Hintergründen herkommen, die vielleicht als Kinder ganz unterschiedliche religiöse Werte vermittelt bekommen haben, ganz unterschiedliche kulturelle Werte vermittelt haben. Und die trafen sich jetzt alle auf einmal in der christlichen Gemeinde und mussten jetzt zusammen einen christlichen Gottesdienst machen und mussten gucken, dass das alles irgendwie so passt. Da gab es, was weiß ich, keine Ahnung, da gab es vielleicht Frauen mit Kopftüchern, aber vielleicht auch Männer mit Kopftüchern. Da gab es welche, die meinten, man muss aufstehen beim Singen. Da gab es welche, die meinten, nein, man muss sitzen beim Singen. Also ihr könnt euch vorstellen, was es da vielleicht für unterschiedliche Möglichkeiten alles gab. Unterschiedlich waren sie natürlich auch darin dann, wenn sie die Bibel gelesen haben, zu welchen Schlüssen sie bei der einen oder anderen Sache kamen. Da gab es zum Beispiel Christen, die jüdischen Ursprungs waren. Und für die war ganz klar, Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Alte Testament abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, die Gebote zu erfüllen. Und deswegen ist das Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, ist ein wichtiges Gebot. Jesus hat die eine oder andere Auslegung gemacht, wo er gesagt hat, pass auf, ihr müsst den Sabbat so oder so sehen. Aber er hat nirgendwo gesagt, ey Leute, vergesst den Sabbat. Also haben diese Judenchristen gesagt, ja klar, als Christen müssen wir den Sabbat feiern. Also wenn wir jetzt nochmal drüber abstimmen, wann die Uhrzeit für den Gottesdienst ist, ist uns eigentlich fast egal, aber es ist ganz klar, wann muss der Gottesdienst ein christlich guter Gottesdienst sein? Samstag. Weil das ist der Tag, wo Gott selber gesagt hat, da sollst du heiligen, da sollst du dich auf mich besinnen, da sollst du dir für mich Zeit nehmen. Dann gab es aber auch Heidenchristen, das heißt Christen, die null mit dem Alten Testament und mit jüdischer Tradition zu tun hatten, die sozusagen aus ihrer Religion reinstolperten in das Christentum, die andere Feiertage hatten, aus welchen Gründen auch immer, die, was weiß ich, vielleicht Sonnenwende gefeiert haben oder, was weiß ich, den Vollmond oder wenn es 5 Tage hintereinander regnet. Ich meine, in Freiburg ist es kein Problem, aber in Rom ist das vielleicht was Besonderes oder wenn die aus Ägypten kamen oder so. Und die hörten jetzt auch, wir müssen Gottesdienst feiern und wir sollen einen besonderen Tag für Gott haben. Und für die war es natürlich total logisch, dass der Tag, an dem man Jesus Christus feiert, der Tag ist, an dem Jesus auferstanden ist. Also den ersten Tag der Woche, den Sonntag. Ich meine, ist ja logisch. Ich meine, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geschaffen. Also Sonntag ist der eindeutige Tag für den Gottesdienst. Und schon hast du einen Ärger gehabt. Ne, da gab es die einen, die sagten, nee, ey, Sonntag, guter Gottesdienst ist am Samstag. Und anderen sagten, ja, aber geisterfüllte Gottesdienste am Sonntag. Dann sagten die einen wieder, ja, aber biblisch orientierte Gottesdienste am Samstag. Da haben die gesagt, ja, aber Gottesdienste, die Auferstehung feiern, die nach vorne gucken, am Sonntag. Und so haben die sich gestritten. Andere Frage war, was ist man als Christ? Auch da gab es unterschiedliche Situationen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. In jeder Kultur gibt es ja unterschiedliche Dinge, die man isst und Dinge, die man super eklig findet. Also ich habe gehört, dass frittierte Heuschrecken echt voll lecker sein sollen. Ich muss aber gestehen, dass ich noch keine probiert habe und ich will jetzt auch nicht unbedingt jetzt auffordern, bringt mir mal nächste Woche frittierte Heuschrecken mit. Das muss jetzt gar nicht sein. Und wenn ich jetzt jüdische Tradition wäre, würde ich auch sagen, das ist auch unrein, das darf ich eigentlich gar nicht essen. Gott hat gesagt, nee, das solltest du nicht. Aber für manche Heidenchristen waren jetzt frittierte Heuschrecken eine super gute Sache. Und die dachten sich, wieso machen wir Abendmahl eigentlich immer mit diesem pappigen Brot, was nach nichts schmeckt? Wir könnten doch einfach mal frittierte Heuschrecken nehmen. Und die leben ja auch irgendwie. Ich meine, seh mal so einen Schwarm Heuschrecken, wie der ein Land kahl frisst. Da weißt du, wie sich das Christentum ausweiten könnte oder so. Was weiß ich. Und so haben die sich auch gestritten darüber, über Essen. Was darf man essen, was nicht? Dann gab es manche, die sagten, also ich kaufe das Fleisch ja immer an irgend so einem Heidentempel. Da haben die diese Opfertiere und die Priester sind nicht nur gläubig, sondern auch geschäftstüchtig. Die opfern den Göttern immer nur die Teile, die keiner essen will. Und die guten Stücke, die Filetsteaks, die schneiden sie raus und verkaufen sie. Und die sind günstig, weil das Tier ist ja schon doppelt bezahlt. Ne? Einmal als Opfertier und dann bezahle ich nochmal was. Ich kaufe da immer das Fleisch, ist billig. Irgendwie, ne? Und dann sagen andere, nee, aber das ist irgendwie gar nicht okay, weil hast du mal gesehen, wie die Tiere halten? Du müsstest irgendwie da mehr so gucken auf ökologischen Anbau oder so. Also nur Tiere, die befreit gestorben sind, ohne geopfert werden, das sind die richtigen. Und so schreibt Paulus tatsächlich am Anfang des 14. Kapitels, der eine glaubt, er darf einfach alles essen. Aber wer unsicher ist, beschränkt sich darauf, Gemüse zu essen. Sehr aktuell, oder? Der eine unterscheidet bestimmte Tage. Der andere macht zwischen den Tagen keinen Unterschied. Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen. Okay, diese beiden Themen, wann feiern wir eigentlich Gottesdienst oder was dürfen wir essen oder nicht essen als Christen, das sind für uns vielleicht unwichtige Themen, wo wir denken, ja meine Güte, hatten die beiden mit Christenverfolgung und ganzem Ärger nicht größere Sorgen in Rom, als dass sie sich darüber streiten, was man isst oder was der beste Tag für einen Gottesdienst ist. Im Prinzip könnte man doch eigentlich auch jeden Tag Gottesdienst feiern, dann erreicht man ja viel mehr Menschen oder so. Aber ich glaube, auch wir haben in unserer heutigen Zeit ganz, ganz viele Themen, die für uns als Christen kribbelig sind, weil wir nicht so eindeutig genau wissen, was das Richtige ist und wo wir sicherlich, wenn wir in unterschiedlichen Gemeinden herumgucken oder vielleicht sogar hier in dieser Gemeinde gucken, feststellen, dass Leute das unterschiedlich sehen. Und die Frage ist, was nervt uns an anderen Christen? Wo finden wir, dass andere Christen etwas ein bisschen komisch machen oder vielleicht sogar falsch machen oder aber aufgrund dessen, was sie machen, vielleicht gar keine richtigen Christen sind und wir mal ein ernstes Wort mit denen reden müssten? Also zum Beispiel, darf man einen Kirchkaffee mit Einwegbechern machen? Oder ist das nicht ein Verstoß gegen den Auftrag Gottes, dass wir die Erde bewahren und behüten sollen und wir müllen sie zu? Oder eine ganz andere Sache ist, wie zieht man sich zum Gottesdienst an? Sollte man sich nicht einfach mal richtig schick machen, weil für Gott das Beste anziehen, was man hat? Der Pfarrer, ein Talar tragen oder nicht? Ist das überhaupt ein richtiger Gottesdienst ohne Talar oder Priesterkutte? Okay, das waren jetzt langweilige Themen, das regt ja keinen mehr auf, ne? Vielleicht mal ein paar Themen, wo es vielleicht ein bisschen kribbeliger ist. Kindertaufe oder Erwachsenentaufe? Arme, unschuldige kleine Kinder in die christliche Religion hineinpushen, obwohl sie es gar nicht wollen? Oder aber bekehrungsbedrängte Erwachsenentaufe? Oder vielleicht was anderes ganz Spannendes. Wie ist das eigentlich mit den jungen Leuten? Darf man da zusammenziehen schon vor der Hochzeit? Oder geht das gar nicht? Wie steht es um die Homo-Ehe? Kann man sowas segnen oder musste man da nicht sagen, na, das Gericht Gottes wird auch über euch kommen? Wie war das damals am Anfang der Welt? Schöpfung in 6 Tagen? Oder vielleicht doch ein riesengroßer Knall? Ist Jesus eigentlich übers Wasser gelaufen? Oder war das nur so ein Symbol für, wie leicht er das Leben nimmt? Eigentlich könnte ich jetzt den Rest des Gottesdienstes so weitermachen. Jungfrauengeburt oder einfach nur erfunden. Taufe mit dem Heiligen Geist in Zungen beten, unbedingt. Oder aber, naja, das ist eigentlich, hat aufgehört, nachdem die Bibel kam. Was dürfen überhaupt Frauen in der Gemeinde? Also ihr seht, die Themen gehen mir nicht aus und ich könnte noch weitermachen, aber ich habe jetzt aufgehört. Ich denke, ihr wisst selber welche. Also der Themen sind genug. Wie gehen wir also in der Situation mit der Situation um, dass wir Menschen begegnen, die tatsächlich behaupten, sie wären auch Christen, aber in bestimmten Punkten vollkommen andere Meinungen haben als wir? Was machen wir mit denen? Und das ist mein erster Punkt, mein eigener Weg. Paulus sagt ganz eindeutig in diesem Text, Leute, denkt daran, jeder Einzelne und jede Einzelne von uns muss sich vor Gott selber rechtfertigen. Niemand kann sagen, ja, das war bei uns so in der Gemeinde Sitte. Ja, Jesus, Mensch, du kennst die Zeit, das war damals so. Sondern jeder muss sich selber vor Gott rechtfertigen. Wir können nicht auf andere verweisen und sagen, der oder die hat aber gesagt und dann habe ich das so gemacht, sondern wir alle werden einzeln vor Gott stehen und Gott wird uns fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Das heißt, wir müssen für unser Leben, für unser eigenes Leben selber die Entscheidung treffen, was wir richtig finden und was wir falsch finden und wir müssen uns entscheiden, das zu tun. Und das ist eigentlich ein Gedanke, der in unsere heutige Zeit super hineinpasst, der über viele Generationen eher schwer zu verdauen war, wo vielleicht auch die Leute zur Zeit des Römerbriefes gedacht haben, boah, das ist aber eine komische Vorstellung. Jeder soll sich selber irgendwie entscheiden, sollen meine Sklaven selber eine eigene Meinung haben oder was? Oder will meine Frau eine eigene Meinung haben und wer fragt meine Kinder nach einer eigenen Meinung? Nein, Jeder hat eine eigene Meinung und ist für sich selber verantwortlich. Und in unsere heutige Zeit passt das sehr gut rein. Ne? Wir alle leben doch das eigentlich, das musst du selber für dich wissen. Also für mich ist das ja eher so, aber so wie du machst, musst du wissen. Und so funktioniert eigentlich in unserer heutigen Zeit unsere Gesellschaft. Und wir leben auch in einer Zeit, in der es sehr, sehr viele unterschiedliche Strömungen gibt. Vielleicht auf andere Art und Weise genauso unterschiedlich, wie es damals in Rom war. Und wir alle sind herausgefordert, da unseren eigenen Standpunkt zu finden. Und Paulus macht uns Mut und sagt, ja, ne, du musst deine eigene Entscheidung treffen. Du bist tatsächlich für dein Leben verantwortlich. Und deswegen entscheide du selbst. Und das ist ein Gedanke, der uns heute entgegenkommt und der, denke ich, wichtig ist zu denken. Man könnte auch sogar sagen, was geht mich der andere an? Ich muss doch erstmal von meiner eigenen Tür kehren. Und deswegen sagt Paulus, konzentriert euch auf euch selbst und guckt, was ihr selber macht. Denkt daran, alle sind wir verantwortlich vor Gott, nicht nur die, die eine andere Meinung haben als wir. Das ist mein erster Gedanke. Wir sind verantwortlich für unseren Weg. Jeder hat seinen eigenen Weg, mein eigener Weg. Allerdings, Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er guckt noch weiter die Auswirkungen an, die damit verbunden sind, dass jetzt jeder sozusagen für sich selber verantwortlich ist und seine eigene Meinung hat. Denn das Problem ist nämlich, wenn jetzt jeder seine eigene Meinung hat, wie schaffen wir es dann trotzdem, miteinander klarzukommen und miteinander zu leben? Und da geht Paulus meiner Meinung nach einen Schritt deutlich weiter als das, was wir heutzutage in unserer Gesellschaft leben. Er sagt, achtet, anstelle also Leute zu richten und zu verurteilen für das, was sie tun, sagt er, achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Gebt ihnen auch keinen Grund, Anstoß zu nehmen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Paulus sagt, okay, ihr habt unterschiedliche Meinungen. Und ihr habt ein Recht darauf oder ihr seid sogar verpflichtet dazu, das zu tun in eurem Leben so, wie ihr denkt, dass es richtig ist. Aber in dieser Freiheit und in dieser Verantwortung, das zu tun, was ihr für richtig haltet, denkt auch an die Menschen um euch herum. An Christen, wo ihr sagt, ja, da habe ich kein Problem mit, das darf ich vor Gott. Wo andere Christen vielleicht sagen, oh, das ist aber jetzt echt schwierig. Bringt die nicht in Versuchung, dann etwas zu machen, so wie ihr. Und für die ist es eigentlich nicht okay und deswegen tun sie sozusagen in ihrem Herzen etwas Falsches und bekommen dadurch sozusagen Probleme mit ihrem eigenen Glauben, weil sie verleitet, verführt, angeregt worden sind, Dinge zu tun, von denen sie eigentlich im Herzen denken, dass es falsch ist. Das heißt, Paulus sagt, auch wenn ihr das Recht habt, euer Leben so zu gestalten, wie ihr wollt und jeder vor Gott alleine verantwortlich ist, in eurem Handeln, Denken, Tun und Reden, achtet darauf, was für eine Bedeutung, was für eine Auswirkung hat das auf die Menschen um euch herum. Ermutigt es die anderen zum Glauben? Hilft es den anderen in ihrem Glauben? Oder aber behindert ihr die anderen im Glauben? Erschwert ihr ihnen die Dinge? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir in unserer Gesellschaft nicht haben und wo wir meiner Meinung nach jetzt sehen, dass wir an dieser Stelle in Schwierigkeiten kommen. Wir haben über die letzten 40, 50 Jahre ganz, ganz stark Individualismus geprägt. Und ich glaube, das war eine Gegenreaktion zu dieser Zeit des völkischen Denkens, wo alle sich selber aufgeben sollten für ihr Volk, für ihre Nationalität oder für ihre Ideologie. Und ganz viele Leute haben festgestellt, dass sie letzten Endes betrogen worden sind um ihr eigenes Leben, weil sie ihr eigenes Leben aufgegeben hatten für die größere Sache, für die größere Nation, für das reinere Blut, für was weiß ich, der Geier, für einen Kram. Und daraus entstand diese Gegenbewegung, nein, wir kümmern uns um uns selbst. Unser eigenes Leben ist das Entscheidende, das machen wir. Und jetzt stehen wir und stellen aber fest, dass an vielen Stellen es schwierig wird, in Gemeinschaft Kompromisse zu schließen und gemeinsam Dinge anzupacken. Ich meine, guckt euch die EU an. Wir haben in der EU Probleme, die eigentlich nur gemeinsam lösbar sind. Aber wir schaffen es nicht. weil jeder irgendwo irgendwie sein eigenes Ding machen will. Oder wie ist es weltweit gesehen? Wir haben Probleme als Menschheit, die wir nur als Menschheit anpacken können. Und das ist im Grunde um jeden klar, jeder, der 5 Minuten drüber nachdenkt, ist das klar. Nur wir als gesamte Menschheit können unsere Situation auf diesem Planeten lösen. Und trotzdem denken wir uns, naja, lass mal die anderen. Und wenn die anfangen, mache ich mit. Oder wenn die das machen, dann mache ich das. Das heißt, wir sehen, dass unser Konzept von nur ich denke nur an mich und ich trage meine eigenen Folgen selber und was die anderen um mich herum machen, das ist mir egal, kommen wir meiner Meinung nach an einen Punkt, wo wir scheitern. Ich sage einfach mal so meine Meinung. Und ich kann den anderen beschimpfen mit den schlimmsten Fäkalworten, die es so gibt. Im Internet ist es anonym und wir sehen da diesen Hass. Und als Christen nennen wir natürlich keine Fäkalworte, sondern wir erinnern nur noch mal an die großen Leiden in der Hölle oder so. Das ist natürlich vollkommen neutral. Aber wir haben Schwierigkeiten, sozusagen in Gemeinschaft zu leben. Und hier, glaube ich, müssen wir lernen von diesem Satz, von diesen Gedanken des Paulus, der sagt, wir brauchen eine Bescheidenheit, die aus der Liebe herauskommt. Eine Bescheidenheit, nicht immer den eigenen Stiefel zu machen, sondern sich unter Umständen zurückzuschrauben und achten auf das, was der andere macht und was für den anderen hilfreich ist. Und jetzt mein letzter Gedanke, eins sein in Christus. Warum ist dem Paulus das so wichtig? Die römische Gemeinde, ich meine, in Korinth gab es ja auch eine Menge Streit. Der Punkt ist, und das wird jetzt fummelig, weil da schrappe ich haarscharf am katholischen Glauben vorbei oder so. Ich meine, Rom ist irgendwie, zumindest seit des Paulus, eine besondere Stadt gewesen. Das war die Weltstadt, die Stadt, wo der Kaiser war, wo alles zusammenlief. Und wenn in so einer Stadt dieser neue Glaube des Christentums nicht zusammenhält, sondern in unterschiedliche Parteiungen zersplittert, was bedeutet das für das Christentum als Ganzes in der Welt? Ein ganz schlechter Start. Und ich glaube, deswegen ist es dem Paulus so wichtig, den Römern ganz besonders mitzugeben, ihr Römer, ihr Christen in Rom, ihr habt eine besondere Aufgabe. Ihr steht für die Welt. Ne? Ihr seid die Weltstadt, Rom die Weltstadt. Und wenn ihr die Christengemeinde in der Weltstadt ist, dann müsst ihr zeigen, dass ihr mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Hintergründen gemeinsam Glauben leben könnt, denn der christliche Glaube ist keine jüdische Sekte, sondern ein Weltglaube, weil Gott nicht nur Palästina geschaffen hat, sondern die ganze Welt. Weil Gott nicht nur die Juden geschaffen hat, sondern alle Menschen. Und das muss an euch sichtbar sein. Und deswegen müsst ihr eins sein. Ich vermute, die meisten von euch haben ein Smartphone. Und ich will jetzt keine Reklame für eine Firma machen, weil ich die manchmal auch echt doof finde, obwohl ich das habe. Aber wenn man sich mal anguckt, als damals Steve Jobs das erste iPhone 1 vorgestellt hat, da haben die Leute tatsächlich gejuchzt spontan in dieser Vorführung. Warum? Weil das eine total geile Idee war, dieses Telefon, was alles konnte, wo du automatisch Musik hören, Videos gucken, Terminplanung, E-Mails, alles. Das war einfach cool. Und deswegen wollte das jeder haben. Warum ist Apple eine der größten und reichsten Firmen? Weil sie es geschafft haben, an einem bestimmten Punkt quasi 3/4 der Menschheit zusammenzubringen, weil 3/4 der Menschheit sagten, das will ich, das ist mein Ziel. Deswegen sind die so riesig abgegangen. Warum ist Google so eine super große, unheimliche Organisation? Warum gibt es in vielen Sprachen ein neues Wort, nämlich ich google das mal eben? Warum ist das so? Weil Google eine Idee hatte, wo ein Großteil der Menschheit, zumindest alle, die einen Internetzugang haben, sich sagen, ja, genau das will ich, das ist genau das Entscheidende. Und deswegen sind die so riesengroß. Das heißt, dort, wo Dinge losgetreten werden, die alle wollen, wo alle hinterstehen, bewegt sich ratzfatz etwas und es ist keine große Anstrengung, innerhalb von 10 Jahren einen gesamten Markt umzukrempeln und alle haben auf einmal ein Smartphone in der Hosentasche. Das geht, das war gar keine Anstrengung, weil alle mitgemacht haben. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn wir als Christen nicht nur gucken auf meinen Teil, meinen Part, das, was ich so hier mache, vor mich hinbrösel, sondern wenn wir lernen, in das Gemeinsame zu investieren, zu sehen, was ist das große Ganze und wir wirklich alle gemeinsam an dem großen Ganzen arbeiten, dann sind Dinge super schnell erledigt. Dann sind Dinge, die ansonsten sehr schwierig sind und mit einer riesen Kampagne durchdringen müsstest, sind Dinge super leicht möglich. Bau die ganzen Stühle mit zwei Personen ab oder mit 10 Personen. Riesiger Unterschied. Bei dem einen hast du es im Rücken hinterher, wenn du mit 10 Leuten das machst, bist du noch nicht mal richtig ins Schwitzen gekommen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Grund, dass Paulus sieht, er möchte die ganze Welt mit dem christlichen Glauben erreichen. Und wenn alle Christen an einem Strang ziehen, dann ist das eine Aufgabe, die ganz easy machbar ist. Aber wenn die Christen stattdessen sich aufhalten und sich gegenseitig beschimpfen und gegenseitig auf ihren eigenen Part gucken und sich für das andere nicht interessieren, dann wird das echt eine lange Nummer. Deswegen ist das so wichtig. Das sind also meine drei Gedanken zu diesem Text. Das eine ist, wir sind tatsächlich selber verantwortlich für das, was wir machen in unserem Leben vor Gott. Das zweite, wir sollten mehr als nur auf das gucken, worauf wir verantwortlich sind, sondern wir sollten auch die Menschen um uns herum im Blick nehmen und gucken, was kann denen helfen? Wo können wir dort die Menschen in der Art und Weise, wie wir leben, unterstützen in ihrem eigenen Glauben? Und das dritte ist, wenn wir lernen, aufeinander zu gucken und gemeinsam Dinge zu tun und sozusagen eins in Christus sind, dann können wir Dinge bewegen, die viel größer und viel müheloser sind, als das, wie es wir sonst oft in unserem Alltag kennen. Okay, das war genug Predigt und jetzt gibt es ein Lied und das heißt, du stehst zu deinem Wort.